Herzlich willkommen zurück zu unserem Oase-Podcast, heute mit der 4. Folge. Wir haben jetzt gleich 13 Uhr und es ist der 20. Januar. Und der Simon ist natürlich auch dabei und lächelt mich schon total an und freut sich, glaube ich, total oder lacht sich kaputt.
Das war so ein bisschen Dagmar Berghoff-mäßig. Bonn, 20. Januar,
ja.
12.58 Uhr.
Die Nachrichten.
Oase-Podcast, die Nachrichten. Der Lockdown wurde verlängert.
Ja.
Und Homeoffice soll ermöglicht werden. Da freue ich mich drüber. Wir haben ja sowieso immer Homeoffice, weil wir uns hier jetzt so zu Hause fühlen im Jugendhaus.
Boah.
Können wir eigentlich direkt nochmal von vorne anfangen.
Ja. Oder wir müssen nächstes Mal den Podcast dann über Telefon aufnehmen.
Ja.
So ein Telefonat.
Ich könnte aber hier auch mit Logic könnte ich so ein Telefon-Effekt bestimmt einfügen, sodass sich das anhört, als würden wir am Telefon sein.
Mhm.
Das wird bestimmt gehen. Laura, geht's dir gut?
Mir geht's viel besser als letzte Woche. Letzte Woche haben wir ja beide ein bisschen, waren wir in einem Loch?
So? Ja, ich war schon auf dem Weg raus aus dem Loch.
Ja.
So.
Ja, aber der Podcast an sich, der hat er gut getan.
Ja, der hat super
und,
getan.
Da hatten wir auch viel Spaß.
Auch die schönen Rückmeldungen, die wir bekommen haben,
ja,
zu dem Podcast, haben sehr gut getan. Vielen Dank dafür.
Und jetzt geht es mir wieder super.
Ja.
Weil ich ganz viel mache, dass es mir gut geht und unter anderem arbeiten.
Ja.
Hatte ich eigentlich keinen Bock drauf, aber jetzt bin ich wieder motiviert.
Ich bin auch saumotiviert, zumal wir heute nicht alleine sitzen.
Ganz genau. Wir haben heute nämlich wieder mal einen Gast.
Genau. Beim letzten Mal waren wir ja nur zu zweit. Heute haben wir den Jerry hier.
Hi.
Hallo Jerry, schön, dass du da bist. Du sitzt uns ein paar Meter entfernt auf guten Abstand in diesem wohlbelüfteten Raum hier und hast es dir in unserem Ohrensessel gemütlich gemacht.
Ja, der ist wirklich sehr bequem.
Ne? Der stand mal bei mir im Wohnzimmer früher und dann hatte ich dafür keine Verwendung mehr. Und wie man das so macht mit Müll, es kommt ins
sofort
Jugendhaus. Kommt
sofort
ins Jugendhaus. Jerry, mein Lieber, schön, dass du da bist. Schön, dass es so spontan geklappt hat. Wir haben letzte Woche kurz telefoniert. Ich sage, hast du nicht Bock, mal im Podcast vorbeizukommen? Ich hätte da so ein Thema und da hast du sofort Ja gesagt und dann hat das funktioniert. Geht's dir gut?
Mir geht's soweit gut. Ich bin auch immer noch im Lockdown.
Ja.
Aktuell berufsmäßig können wir halt wenig machen. Mhm. Und ja, viel chillen, ne?
Viel chillen. Jerry, bevor wir gleich in so ein Thema reinstarten, ich würde es begrüßen.
Bingo.
Bingo. Ich würde es sehr begrüßen, wenn du dich vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal so ein bisschen vorstellst. Wer bist du überhaupt? Wieso sitzt du hier überhaupt? Was bist du überhaupt für ein Typ? Und so weiter. Die Leute kennen dich jetzt, wenn überhaupt, nur aus der Insta-Story.
Okidok. Also, ich bin der Jerry, 44 Jahre alt mittlerweile. Mühlheimer Urgestein der Hip-Hop-Szene, früher Pottpoeten-Umfeld, aus der Tiefe Hip-Hop-Store, Urban-Waste Hip-Hop-Store. Hab ganz viele Sachen gemacht, hab das AZ, was heißt mitgegründet, ich war damals mit in dem Kollektiv, habe in den letzten Jahren das Now or Never Festival zum Beispiel auch mit dir gemacht, hab viele Partys im Ringlock-Schuppen über die Jahre gemacht, im AZ, also ja, bin halt so ein Mensch, der Dinge tut. Ne?
Du bist ein Mensch, der Dinge tut, genau. Und vielleicht wissen es auch einige von den Menschen, die uns zuhören. Du hast gerade gesagt, du bist im Lockdown. Das liegt auch daran, für dich wird der Lockdown auch weiter verlängert, weil du bist ein Mensch, der Dinge tut. Du hast letztes Jahr einen nächsten Schritt gewagt hier in Mülheim und hast dafür gesorgt, dass die Gastrolandschaft ein bisschen ausgebaut wird, richtig?
Genau. Wir haben letztes Jahr im Juli ein Café eröffnet am Rande der Altstadt, das Kaff. Ne? Also ein Laden, der genauso heißt wie Mülheim ist. Also der Name passt zur Stadt, sage ich mal.
Ja.
Genau, es ist ein kleines Szene-Café, vegan, vegetarisch, viel Bio. Wir haben eine Bühne reingebaut für Konzerte, die bisher leider noch nicht stattfinden konnten aufgrund des Lockdowns. Diese Kaffeegeschichte ist so, ja, was heißt, immer mein Traum gewesen. Also es zieht sich durch die Jahrzehnte, bei mir Orte zu schaffen. Also das war damals schon, ne, das AZ, der damalige Bauwagenplatz. Ich war bei vielen Hausbesetzungen. Anfang der 90er gab es das ja noch.
Du gehörtest auch, glaube ich, zu der Wissol-WG-Szene,
genau,
ne?
Genau,
in Speldorf, genau.
In Speldorf. Und
ich bin mir nicht sicher, ob das allen was sagt.
Sagt dir das nichts?
Nein. Nein, aber dann wird es auch vielen Jüngeren vielleicht auch anfangen.
Ja, genau,
sagen,
vielleicht.
So.
Ja. Mhm. Genau, also vielleicht kannst du jeweils zu dem, was du so gemacht hast oder wo du dich rumgetrieben hast, zwei Sätze sagen oder so, weil so kommen wir auch tatsächlich dann auch schon schön ins Thema,
ist
eigentlich ganz gut.
Ja, und das ist auch voll interessant einfach.
Genau.
Ab welchem Punkt soll ich denn?
Vielleicht AZ ganz kurz, ich glaube, das ist eigentlich recht bekannt, aber auch so Hip-Hop-Kram, Store-Geschichten.
Ich fange nochmal an mit, wir haben letztes Jahr ein Café eröffnet, das war schon immer über die Jahrzehnte, bla 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 bla. Okay. Ja, wir haben Mitte letzten Jahres ein Café in Mülheim eröffnet, das Kaff. Der Name ist Programm in dieser kleinen, verschlafenen Stadt.
Ja.
Historisch war es schon immer bei mir so, dass ich Orte geschaffen habe, ne? Mhm. Das AZ mit initiiert habe, dort Partys gemacht habe, im Ringrockschuppen viel gemacht habe.
Das AZ ist das autonome Zentrum hier in Mülheim,
ja, genau.
Ne? Das autonome Jugendzentrum. Ja. Genau, was quasi ein Ort für jugendkulturelle Geschichten ist, für Ausprobieren, für Workshops, für Konzerte, für Partys, für offenen Kneipenbetrieb und so weiter.
Genau, wo Leute sozusagen sich ja erstmal selbst verwirklichen können, beziehungsweise auf Eigeninitiative Dinge machen können.
Ja.
Also sei es die Hausmeisterei, sei es tatsächlich Kaffeebetrieb, Skateboardrampen bauen oder sonst irgendwas.
Politische Arbeit wird auch recht groß geschrieben. Ne? Es gibt, glaube ich, auch noch eine Antifa-Gruppe. Es gibt ein Beratungscafé für Opfer rechter Gewalt, glaube ich. Und so weiter. Also zumindest.
Ja, ich bin schon. Ja,
ich bin auch ein bisschen raus. Ja.
Wir bin ein bisschen raus, genau. Ja. Ne? Naja, auf jeden Fall, letztes Jahr Café eröffnet. Wir sind jetzt seit November im Lockdown, machen so ein bisschen außer Haus und hoffen halt, dass wir wieder an den Start gehen können, weil wir natürlich auch Konzerte machen wollen. Wir haben eine Bühne, wir haben Starkstrom dafür, wir haben einen wunderschönen Platz direkt vorm Laden, wo man Sachen machen kann und ja.
Genau, und unser Thema heute, wir sind ja gerade schon so ein bisschen da so reingeslidet, worüber wir uns mit dir unterhalten wollen, was so meine Idee war, lass uns reden über Jugendkulturarbeit. Lass uns reden über Jugendkulturarbeit früher und heute, darüber, was das eigentlich ist, was es in dieser Stadt Mülheim gab, was es gibt, wie sich was entwickelt hat. Und ich habe dich gefragt, ob du damit am Start sein möchtest, weil zum einen, das finde ich ganz interessant, bist du für mich so ein Szene-Hoshi, der in ganz vielen Dingen seine Finger drin hatte schon und auch immer noch hat. Und zum anderen, das finde ich sehr erfrischend, bist du gar kein ausgewiesener Profi-Diplom-Sozialarbeiter, ich sehe mal zu, was den Kids so gut tut, sondern du bist, das hast du eben schon gemacht, schon gesagt, du bist ein Macher, du kommst eher aus einer anderen Basis als jetzt zum Beispiel ich, der hauptamtlich arbeitet in Jugendarbeit. Du hast dir das eigentlich immer gesucht und immer mitgestaltet. Und mich würde mal interessieren, wie es denn so war. Du bist 44, hast du gesagt, das heißt, du bist so 9 Jahre älter als ich ungefähr. Also noch ein Kind der 70er, also geboren in den 70ern. Das heißt, im Prinzip ist alles, was du so als Teenager erlebt hast, 10 Jahre eher gewesen, als das, was ich erlebt habe. Und wahrscheinlich 20 bis 30 Jahre eher, als das, was die Teenager von heute erlebt haben. Kannst du uns so einen kleinen Abriss darüber geben, wie es so, das war dann wahrscheinlich so Anfang der 90er, als du so angefangen hast mit Teenager-Kram, mit Jugendkultur, Konzerten, Partys, Blödsinn machen, rumknutschen und den ganzen anderen Kram. Wie es da so aussah hier in Mülheim?
Genauso wie jetzt. Ja, eigentlich, also tatsächlich, Mülheim ist, ich weiß nicht, ist Stadt des Stillstands. Also viele Dinge werden einfach nur weniger und trotzdem hatte man früher immer das Gefühl, dass es schon total wenig gibt und dass man was verändern muss und dass man irgendwas schaffen muss und keine Ahnung. Also bei mir fing es an, tatsächlich eher schon in den Ende der 80er, also ich bin 76 geboren, bin in Dümmten aufgewachsen, Nordstraße, da gibt es ja auch das Jugendhaus Nordstraße, das Jugendzentrum.
Shoutout an André, schöne Grüße.
Ah, ein paar Generationen.
Der es momentan leitet, genau.
Früher war es Barbara.
Okay.
Dümmten war früher, glaube ich, schwieriges Pflaster. Ne? Also viel 70er Jahre Neubau für junge Familien. So Bottenbruch und so ist halt schon eine ganze Generation an Jugendlichen herangewachsen, die alle ähnlich gleich alt waren.
Ist auch genau der Kiez, wo das Jugendzentrum ja auch liegt.
Genau. Ne? Ende der 80er waren die meisten jungen Leute da so zwischen 12 und 16. Ende der 80er begann ja auch der Strukturwandel, auch hier, Wendezeit und so. Und viele Leute hingen halt entweder an der Gustav-Heinemann-Schule ab auf dem Schulhof oder gingen halt ins Nordstraßen-Jugendzentrum. Und da wurde ich das erste Mal sozialisiert mit Disco. Da gab es Disco. Freitags, nachmittags gab es Disco. Sowas wie eine Disco-AG, ne? Also da konnte man DJ werden irgendwie. Das gab es auch an der Gustav-Heinemann-Schule. Wir hatten früher im im Spielkeller eine Disco, auch mit Turntables und Platten und auch Budget dafür und so, ne? Und da konnte man den DJ-Führerschein machen, den habe ich auch irgendwo noch in irgendeiner Kiste.
Ja, gut, dass du den hast.
Trotzdem musste man in Dümmten irgendwie so viel selbst machen. Also in Dümmten früher hat man auch viel Scheiß gemacht. Das, was heutzutage manchmal so, Jugendkriminalität wird immer schlimmer und so, habe ich manchmal das Gefühl, dass es vor 30 Jahren nicht anders. Also es war nicht anders. Es war nicht weniger schlimm und
So, und dann hast du also quasi im Jugendhaus abgehangen oder im Jugendzentrum. Und dann bist du von da aus, bist du ausgebrochen. Also da hast du Disco kennengelernt, da hast du irgendwie die Möglichkeit kennengelernt, dass du dich selbst einbringen kannst, dass du dich da vielleicht auch verwirklichen kannst, du hast da Spaß dran. Sicherlich ja auch mit der Zeit, also wenn man so Ende der 80er, Anfang der 90er, Rap wurde groß, Hip-Hop wurde groß, sonst gab es nur Nirvana und Pearl Jam oder so.
Nirvana gab es ja noch gar nicht.
Oder gab es noch gar nicht, ne? Ja gut,
nein. Also das fing bei uns damals tatsächlich an. Also Hip-Hop, die erste Phase war Run-DMC, Beastie Boys. Die waren ja eher so, die hatten, glaube ich, die waren noch nicht so auf dem Schirm. Public Enemy, also diese ganze Tommy-Boy-Geschichte. Skateboarding kam halt dazu. Das war ja so ab 87, 88 das Ding über diese ganze Bones Brigade-Geschichte und so. Und an der Nordstraße gibt es ja auch dieses Kunstwerk, was man jetzt mittlerweile nicht mehr so gut skaten kann, aber so eine Betonlandschaft. Dadurch bin ich relativ früh in diese ganze, was heißt jugendkulturelle Geschichte? Also damals war sie noch jugendkulturell, heutzutage würde ich sagen, ist sie, ich bin 44, immer noch Hip-Hopper, immer noch Skater, und ich werde es auch in 20 Jahren noch sein. Also sie ist nicht mehr nur Jugendkultur. Mhm. Sie hat immer noch rebellische Momente, aber sie ist Mainstream-Kultur. So.
Und dann habt ihr euch zusammengetan und das autonome Zentrum gegründet. Oder wie war das?
Nicht von da aus.
Nein, nicht von da aus.
Also ich selbst bin durch die Wendejahre politisiert worden.
Ja.
Ne, heutzutage werden sie ja oft als die Baseballschlägerjahre genannt. Also auch in Dümmten hatten wir plötzlich ein großes Nazi-Problem. Ja. Ne? Also immer mehr auch meiner Freunde sind halt Faschos geworden.
Ja.
Wir hatten auch mehrere Flüchtlingsheime in Dümmten oben. Ich weiß gar nicht, nicht Wenderfeld, am Sportplatz und so. Und man hat selber, so als eher subkultureller Jugendlicher mitgekriegt, dass man angefeindet wurde, auch von älteren Menschen. Ne? Mhm. Also es gab so einen gesellschaftlichen Rollback so ein bisschen. Und dadurch habe ich mich stark politisiert, bin halt
zur anderen Seite.
Zur anderen Seite.
Ja. Also nicht nach rechts, ja, sondern nach links.
Ja. Oh, dieser Ohrensessel gibt nach.
Ja.
Liegefunktion.
Ja, absolut, ja, klar.
Genau. Ne, bin dann eher, ja, die Antifa als solches gab es ja gar nicht. Ne? Mhm. Also es gab Leute, die gesagt haben, ey, so nicht weiter und sich dagegen organisiert haben. Und dadurch bin ich halt eher in den, ja, in den linken Sumpf geraten, der ja auch Ende der 80er, Anfang der 90er durcheinander geschmissen, ja, war. Ne? Diese ganze K-Gruppengeschichte, DKP, KPD und so, mhm, das war ja alles weg, weil das alles vom Osten finanziert war. Ne? Also ich im Jugendzentrum Nordstraße war ja früher auch die DKP zum Beispiel total stark, ja, und hat Jugendfeste und sowas gemacht. Ne? Nein, und genau, ich bin dann von Hip-Hop zu Punkrock, dies, das, jenes, ne, das ist halt diese ganze subkulturelle Schiene, und bin dann tatsächlich irgendwann, weil ich einen Ort gesucht habe, auch für mich, in der Initiative für das ein selbstverwaltetes Jugendkulturzentrum, mhm, gelandet, ne? Und was jetzt Folge irgendwann das AZ geworden ist. Also damals, ja, gab es das ja noch nicht. Es gab den Ort noch nicht. Es gab in Mülheim eine lange Tradition an Forderungen nach, mhm, einem selbstverwalteten Jugendkulturzentrum. Also ne, es gab ja diese Kirchenbesetzungen und schon in den Jahren davor, die Zentrum-Herr-Bewegung und so. Ne, also es war ja in Mülheim nichts Neues, in anderen Städten gab es das schon. Mülheim hinkte ja eh immer, ne?
Mülheim.
Hinterher. Und diese Bewegung oder Szene wurde so ab 92, 93 gab es so die Initiative, in die ich eingestiegen bin. Und wir waren recht zügig, boah, gut über 50 bis 100 Leute, mhm, die da Bock drauf hatten, also auf Sachen wie Fahrradwerkstatt. Das gab es ja in den anderen Kulturzentren nicht, ne? Also ja, es gab halt Ritchie.
Ja,
gibt es
ja
auch immer noch, oder gibt es ja noch?
Nee, Ritchie ist vorletztes Jahr in Ruhestand gegangen.
Ah, ne?
Jugendzentrum Georgstraße.
Ja, genau.
Ja.
Auch nebenan vom
genau,
autonomen Zentrum jetzt. Ne? Und nein, es gab viele, in vielen Jugendzentren gab es gar nicht so die wirkliche Partizipation. Da gab es Brettspiele, einen Kicker. Und
DJ-Führerschein.
DJ-Führerschein, Disco, ja, das war schon fast.
Disco.
Ja, und es gab viele Leute, die halt Bock auf viel mehr hatten, ne? Ja. Und mehr auf Konzerte und ja, einfach freie Entfaltung, Siebdruckwerkstatt, Fotowerkstatt, dies, das, jenes, mhm, so, ne? Und ja, dann gab es die Initiative, die immer größer wurde. Es gab auch viele Demos, viele Infostände. Wir haben selber viel nach Gebäuden gesucht. Es gab halt, ich war immer der eher praktisch orientierte Mensch. Es gab, mhm, Leute, die halt auch mit der Stadt verhandelt haben, ne? Viele jüngere Leute von den Grünen waren ja, damals noch mit dabei. Die jungen Grünen gab es zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht,
ja, ja,
als politische Organisation. Und ja, so wuchs die Initiative und der Drang, einen Ort zu schaffen. Und wie Städte und Verwaltungen und so sind, sagen sie, ja, irgendwann, irgendwie, irgendwo. Und tatsächlich kippte bei uns damals so ein bisschen die Stimmung, weil es halt so ein Hinhalten war, dass es dann, ja, dass wir dann irgendwann gesagt haben, okay, dann besetzen wir. Ne? Also
ja,
dann nehmen wir uns jetzt ein Gebäude, das klingt jetzt total weit weg, hä? Aber damals war es ja noch Praxis, also gängige Praxis, sich Gebäude auch zu nehmen, weil auch viele,
ja,
Gebäude auch einfach leer standen.
Ja, ja,
also
klar,
heutzutage, der Immobilienmarkt ist so leer. Ne? Mhm. Es gibt gar keine leeren Häuser.
Ja.
Früher gab es noch leere Industriegebäude, wo man einfach nicht wusste, was damit geschieht. Es gab total viele, also auch Ende der 80er, Anfang der 90er noch total viele Häuser, wo Besitzverhältnisse, Nachkriegsbesitzverhältnisse
noch ungeklärt waren.
Waren. Also wir hatten damals, es gab in Mülheim die gelbe Liste mit zwischenzeitlich über 150 Häusern, wo Informationen darüber gesammelt wurden, was mit denen ist. So, und es gab auch damals trotzdem sowas wie Wohnungsnot.
Ja.
Während es leere Häuser gab, die auch manchmal aus spekulativen Gründen leer gehalten wurden.
Vielleicht muss ich heute doch einen anderen Song mitbringen und direkt Tonsteine, Scherben, Rauchhaus oder so, um dann nochmal ein bisschen drauf einzugehen inhaltlich. War das das Schaffen eines eigenen Raums? Du hast gerade gesagt, es ging auch um die Selbstentfaltung und darum, dass die Jugendlichen und die jungen Menschen selber auch entscheiden wollten, worauf haben sie Bock und was wollen sie auch durchziehen? Fahrradwerkstatt, Fotowerkstatt, Konzerte, Kneipenbetrieb und so. Also auch Dinge, die ja durchaus, ich sag mal, in so einem klassischen Jugendzentrum vielleicht auch für damalige Zeiten, zum Teil ja auch bis heute noch eher undenkbar sind. Das war das eine. Ging es aber auch darum, selbstbestimmt zu sein, was die Struktur anging. Denn es ist ja durchaus ein Thema, über das man diskutieren kann. Macht es Sinn, ein Jugendzentrum zu nennen, wenn hauptamtliche Mitarbeitende da sind, wenn da Sozialpädagogen, SozialarbeiterInnen, PädagogInnen sitzen, die im Prinzip den Jugendlichen sagen, was zu tun ist. Denn meines Wissens gibt es das im AZ nicht. Es gibt nicht den hauptamtlichen Leitenden oder so.
Nein. Es gibt ja sozusagen die Plenarstruktur.
Ja.
Es gibt die Gruppen, also es gibt die Hausmeistergruppe, es gibt die Kneipengruppe, es gibt die Finanzgruppe, die Kulturgruppe, die sich untereinander beraten und am Ende im Hauptplenum zusammenkommen, sei es in der Mitarbeiterbesprechung beziehungsweise auch im offenen Plenum für Nicht-Mitarbeiter oder Mitglieder.
Mhm.
Und eigentlich, zählt da auch jede Stimme gleich.
Ja. Ja.
Natürlich ist es auch jetzt im AZ, das AZ gibt es jetzt auch 25 Jahre, es bilden sich natürlich immer irgendwelche Strukturen raus. Ne?
Klar.
Es gibt Leute, die sind einfach schon irgendwie immer da und dies, das,
klar,
jenes. So, ne? Also.
Absolut.
Aber das heutige AZ ist auch dann das Haus, was ihr besetzt habt?
Nee. Okay. Besetzt haben wir damals die Lederfabrik Rühl in Saan. Mhm.
Am Kassenberg.
Am Kassenberg war die. Da ist jetzt, glaube ich, ich weiß es gar nicht, ich glaube, der Aldi ist da jetzt gegenüber von Penny oder Lidl und Dance und so.
Ja, genau,
also auf der anderen Straßenseite, damit wir mal alle Firmen genannt haben und nicht nur es war ein sehr schönes Gebäude. Also wir haben halt immer was gesucht, wo man Konzerte stattfinden lassen kann, wo es Möglichkeit gibt, Seminarräume zu machen, wo es die Möglichkeit gibt, zu kochen, also eine Küche zu haben, wo es die Möglichkeit gibt, dass Leute auch schlafen können. Damals auch, dass Leute dort auch wohnen können. Viele Leute waren, haben sich halt in diesen klassischen Jugendzentren halt auch einfach nicht wohlgefühlt, weil sie auch da natürlich oft auch Randgruppe waren. Ne? Also in Stadtteil-Jugendzentren gehen halt alle aus dem Stadtteil hin. Ne? Und
ja,
wenn
klar,
du irgendwie Punker bist oder schwul bist oder lesbisch oder sonst irgendwie oder manchmal auch Migrant, bist du halt irgendwie auch Randgruppe. Ne? Und die Leute haben sich halt auch so ein bisschen im AZ oder in der Initiative zusammengefunden. Genauso wie Bands. Ne? Also Bands, Bandproberäume. Ne? Also
genau. Jetzt ist das AZ in der alten Reithalle an der Auerstraße.
Genau. Wir haben damals, wir haben die Rühl besetzt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, 95, 96. Haben dort, glaube ich, ein gutes Jahr Programm gemacht. Also besetzt worden ist im Anschluss an eine Demonstration. Und wir haben das Gebäude ein gutes Jahr gehalten. Also wir haben recht zügig eine Duldung bekommen, dort zum Kultur zu fahren, haben das Gebäude instand gesetzt. Also wir haben Fenster selbst ausgewechselt, haben angefangen, Leitungen zu legen, Wände zu ziehen und. Ne? Also das Selbstverwalten bedeutet natürlich auch das Selbstinstandsetzen. Ne? Mhm. Es gab halt immer Leute, und das war auch immer so das Prinzip, ne? Es gab Leute, die konnten etwas, ne, die haben irgendwas vielleicht klassisch gelernt, irgendwie Maurer oder so, und haben es den anderen dann halt auch wieder gezeigt. Ne? Also im Hip-Hop-Bereich würde man das jetzt dieses Each One Teach One Prinzip so ein bisschen nennen. Und ein Jahr haben wir dann dort Programm gefahren, also viele, viele Konzerte, aber auch Seminare zu unterschiedlichsten Themen. In der ersten Etage gab es auch einen kleinen Skatepark, den wir selbst gebaut haben und so. In der Zwischenzeit gab es Verhandlungen mit der Stadt. Mhm. So, ich glaube, die Grünen sind dann damals mit der CDU zusammengegangen, um die SPD mal nach 30 Jahren vom Thron zu stoßen.
Ja.
Ich meine, das war. Und im Zuge dessen war irgendwie die Zusicherung, dass es ein autonomes Zentrum bzw. ein selbstverwaltetes Jugendkulturzentrum geben soll. Ein CDUler würde natürlich niemals sagen, dass es ein autonomes Zentrum ist. Nein, und dann haben wir tatsächlich, wir wollten damals ein ganz anderes Gebäude.
Ja.
Uns ist dann die Reithalle zugetragen worden, die natürlich riesengroß ist.
Ja.
Also die Halle ist ja einfach so, ne? Wir wussten gar nicht, was wir damit anfangen sollten. Die Nebengebäude waren uns teilweise zu klein und dann ging es halt konzeptionell los. Damals war es ja noch ein Papierlager, glaube ich, von der Diakonie oder irgendwie oder irgend so eine.
Weiß ich gar nicht, ja.
Ne? Und dann haben wir tatsächlich auch die gesamte Planung übernommen. Also das Tonnengewölbe, also das Dach sozusagen neu eindecken zu lassen und neu bauen zu lassen. Klar, immer in Kooperation mit Firmen und so.
Klar.
Und unter dem Dach der Stadt sozusagen. Aber auch da viele Renovierungsarbeiten sind von AZ-Leuten gemacht worden. Ne? Und das Lustige ist immer, wir haben damals alles gemacht, alles gefliest und eigentlich ist es, nach einem Jahr sah es schon wieder für Normalos richtig schrecklich aus, überall Graffitis und
Aufkleber.
Die Klos waren frisch gefliest, da waren schon die ersten Leute am Sprühen, aber nach 25 Jahren sind es immer noch dieselben Fliesen. Also ne, ja. Woanders schon fünfmal irgendwie schick neu renoviert und saniert wurde, wird im AZ einfach nur übermalt. Und es hält trotzdem.
Und es sieht
trotzdem jugendkulturell immer noch gut aus.
Das glaube ich auch.
So.
Dann kam Ende der 90er, glaube ich, kam die große Hip-Hop-Szene in Mülheim, die ich selber als Teenager mitbekommen habe, als Konsument. Also Pottpoeten, Rohrlabor, Zed Avant L'Etat, halb so doppelt und so weiter.
Genau, ja, das fing so,
ne?
Auch so 96, genau. 97 an. Also bei mir war es ja so, dass ich Ende der 80er ja schon durch Hip-Hop sozialisiert war, dann viel durch die AZ-Geschichte erstmal viel Punkrock mitgemacht habe und dann der deutschsprachige Hip-Hop ja aufkam,
ja.
Also jetzt so mit der, also bundesweit so mit der Klasse von 95,
ja.
Stieber Twins, massive
Torch.
Töne, Torch, ja,
genau.
Und genau, und sich dann in Mülheim halt auch eine Szene gebildet hat,
ja.
Die ich halt sehr interessant fand, weil sie sehr gemischt war. Also während das AZ eher, sage ich mal, ein
homogen
so, weiße Lehrerkinder ausbrechen Kontext hatte,
ja.
war die Hip-Hop-Szene schon immer zumindestens sehr durchmischt.
Mhm.
So, ne? Und trotzdem war der gemeinsame Fokus eigentlich deutschsprachigen Hip-Hop zu haben. Mhm. Die Leute waren alle hier aufgewachsen, die Leute waren alle hier geboren. So, und die hatten halt eine Kultur und das ist ja auch heute noch ja. so, ne? Also, und genau, die Bands, die du genannt hast, gab es damals und noch ein paar mehr.
Ja, genau.
Ich hatte damals das Angebot von einem Tischler, der direkt neben dem AZ war, der hatte ein kleines Ladenlokal. Der kam irgendwann ins AZ rüber und meinte, hey, ich habe hier so ein kleines Ladenlokal, will das irgendjemand, irgendwie, das kostet 200 D-Mark, ne, das sind irgendwie 15 Quadratmeter und so, ne, ich kann da auch helfen und sowas. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon mit einem Freund so ein bisschen auf Konzerten auch Schallplatten vertrieben. Mhm. So, und dann haben wir gesagt, so, boah, jo, wir machen Schallplattenladen auf. Ne? Eigentlich Ende der 90er, als die Schallplatte wirklich tot war
ja.
und eigentlich die CD gerade so
ja,
den,
genau.
den Siegeszug gemacht hat. Genau, und von da aus habe ich dann ja eigentlich die Ruhrgebiets-Hip-Hop-Szene bei mir auch gehabt,
hm.
ne, weil es gab nicht viele Läden, es gab uns, es gab in Moers Matt Flavor vom Tim,
ja.
Dann gab es noch den Uprock Store von Too Strong und hm. Umfeld in Dortmund, in Bochum gab es noch einen Laden von den RG-Leuten
ja. Ja,
unten
ja.
in der Passage, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Genau, und dann ja, zu dem Zeitpunkt habe ich halt viel Hip-Hop-Konzerte gemacht. Jams jetzt nicht mit den mega bekanntesten Leuten, aber schon immer so viel Ruhrgebiet, Umland, ein bisschen Frankreich durch ZA hier für Two mhm. und so.
Mhm.
Ne, hatten wir halt immer so eine starke Frankreich-Connection. Ja.
Mhm.
Ne?
Ja, ich kenne das nur von der, wie gesagt, von der konsumierenden Seite. Ich war damals viel auf den Jams unterwegs, irgendwie in Jugendzentren oder auch halt im AZ, im Zentrum Altenberg. Ich war, glaube ich, mal am zweiten Weihnachtstag so ein Oberjam, der war mega. Also da habe ich noch schöne Erinnerungen dran, wie ich so auf meine ersten Hip-Hop-Jams gehe. Aber ich glaube, das war auch eher so zum Ende dieser Phase, weil ich einfach noch
so jung bin. Ja, 2000, 2001 war es vorbei.
Genau,
da war es vorbei. Da hatten alle nichts mehr zu erzählen.
Genau, genau. Dann kam, ich glaube, so das Letzte, was ich mir gekauft hatte damals, war dann noch die Überzüchtet von Rollerbohr auf Vinyl. Und danach habe ich nichts mehr in meinem Plattenschrank von damals.
So, ja, das kann gut sein.
Hab so das
ja,
Gefühl,
ich glaube, da kam dann, da kam halt nur noch so Sachen wie von, also selbst von den alten Bands, ne, so Sachen wie Cruisen und mhm. also hier so massive
Töne. Ja, ja.
Halt nur noch Shishi. Und
dann ging es ja auch gesamtdeutschlandmäßig auch immer alles so Richtung Berlin und so Agro-Schiene, ne, und irgendwie
MOR. Ja, ja, die haben das dann auch hochgehalten, ne.
Also genau.
Während alle anderen,
so hat es sich dann auch total verändert.
Aufgelöst,
genau, ne, und so hat es sich dann ja auch ganz verändert, die gesamte Hip-Hop-Landschaft. Und heutzutage ist deutscher Rap ja nochmal was ganz anderes. Also irgendwie Max Herre geht mit Band auf Tour und selbst Sammy und so, die machen Unplugged-Geschichten, wohingegen andere Rapper, meine Jugendlichen lachen mich dafür immer aus, aber ich habe immer das Gefühl, dass es Autotune und Markennamen aufzählen. Das ist ja eine andere Art. Ich will gar nicht da irgendwie Werten dran gehen, aber ne, ich habe schon das Gefühl, dass sich das auch anders entwickelt hat. Was ja auch normal ist für
ja, hat es in den anderen Ländern ja auch. Ne? Also in USA waren ja die Entwicklungen schon immer voraus, dadurch, dass Hip-Hop dort ja schon älter ist. Und da war es ja schon, ne, zwischen Native Tongue, also den Leuten, die eher politisch waren
ja.
und friedlicher, die Gangster-Rap-Geschichte, die ganze Bling-Bling-Geschichte, Westküste, Ostküste, ne, Südstaaten, Outcast, also das hat sich ja auch völlig auseinander differenziert.
Genau.
Das hat ja auch jede Musik oder Jugendmusikgeschichte an irgendeinem Punkt. Punkrock hat sich ja auch, ne,
ja,
völlig
total
auch einfach ausdifferenziert.
Ja, und
Country
das auch.
Wahrscheinlich auch.
Ja, wahrscheinlich Country auch. über Country kann ich gar nicht so viel reden, über Punkrock übrigens auch nicht. Aber das sind ja jetzt zwei, ich finde, sehr bildhafte und schöne Beispiele für Jugendkultur. Nämlich zum einen dieses Schaffen von Räumen des autonomen Zentrums, zum anderen ein ganz klares Beispiel von auch einer gewissen Musik- und mehr Kultur, was ja Hip-Hop ist. Also Hip-Hop ist ja nicht nur Rap, sondern ist ja auch noch Graffiti und Tanz und DJing und so weiter. Ne? Und, aber das finde ich, ist sehr schön rübergekommen. Was würdest du denn sagen, Jerry, was es dafür braucht? Also braucht es dafür nur einfach ein paar wütende Jugendlichen? Oder also, wenn du da mal so strukturell angehen würdest?
Ich kann ja nur von mir sprechen. Für mich war es immer der eigene Drang. So, also ich habe Gustav Heinemann Abi gemacht. So, ja. Das ist mein letzter Abschluss. So, ich habe nochmal Fotografie studiert irgendwann. Ne? Es war immer mein eigener Drang, diese Sachen zu machen, diese Sachen zu lernen und damit auch nicht aufzuhören. Ne? Also ich war ja dann damals auch, also ich war, hatte ja nicht nur den Schallplattenladen, ich war auch der erste Hausmeister im AZ genau, habe dann nachher noch Fotografie studiert und habe ja zuletzt bei Urbanetics als Videokünstler gearbeitet, habe auch viel Kunst halt gemacht, also halt Videokunst und so. In erster Linie ist es die eigene Neugier. Ne? Und mit der eigenen Neugier findet man immer jemanden, der einem selbst was beibringt. So, oder und
Also das wäre so ein emotionaler Punkt, um sich selbst irgendwie catchen zu lassen von etwas. Also du sagst, man muss neugierig sein, man muss interessiert sein. Ich glaube auch, man muss auch unzufrieden sein ein bisschen oder auch ein bisschen wütend sein. Es macht sehr, sehr viel Sinn, einen Antagonisten zu haben oder so, zu sich selbst. Was glaubst du denn, was es strukturell braucht? Ich meine, ihr habt euch damals die Räume geholt. Ihr seid hingegangen und habt irgendwie Häuser besetzt. Ihr habt laut geschrien, ey, wir wollen, wir brauchen, wir müssen haben. Was würdest du denn jetzt, wenn du jetzt hier im Jugendhaus Oase vor 20 Ehrenamtlichen stehen würdest und sagen würdest, ey, und von dir erzählen würdest, was du ja im Prinzip gerade machst, was würdest du denn mit auf den Weg geben?
Schmeiß den Simon raus.
Und die Laura auch.
Nee, ich bleib hier.
Ja, bleib hier. Die erzählt ein bisschen über Country.
Wir haben vorhin über Country geredet, ich habe keine Ahnung von Country. Wollte ich mal klarstellen.
Nein, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, so aus deiner Erfahrung, was es strukturell braucht oder was sind vielleicht so Do's und Don'ts oder was
es strukturell braucht, boah. Schwierig. Also weil ich mir die Struktur bisher immer selbst gebaut habe. Also holt euch die Struktur, seid die Struktur. Mhm. Ne? Also organisiert euch selbst in den Dingen, die ihr macht. Mhm. Ne? Klar ist so ein Jugendzentrum wie hier oder wie damals in Dümmten, das Nord, auch erstmal ein guter Anlaufpunkt, ne? Überhaupt erstmal einen Ort zu haben, der nicht zu Hause ist und der nicht irgendwo draußen einfach nur ist.
Ja.
So. Man muss halt entscheiden, ob man nur konsumiert oder halt selbst gestaltet.
Ja.
So, mitgestaltet. Also, ne, also nicht gestaltet im Sinne von nicht immer nur dagegen. Ne? Also man kann ja auch transformieren.
Ja. Ne? Ich würde die steile These in den Raum werfen, dass ich glaube, dass es vielen Jugendlichen gut tut, wenn sie eine Struktur vorfinden, aus der man sich heraus organisieren kann, vielleicht auch von der man sich auch emanzipieren kann und so weiter. Das ist auch, glaube ich, unser Ansatz hier in der Arbeit, dass wir nicht sagen, so und so wird es gemacht, sondern lasst uns gemeinsam gucken, wie wir was tun können. Und das geht aber tatsächlich nach meiner Erfahrung nur dann, wenn ich, und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen und der größten Voraussetzungen, wenn die Jugendlichen sich ernst genommen fühlen von den Leuten, mit denen sie arbeiten. Also wenn ich mit meinen 35 Jahren, ich bin jetzt nicht so weit weg, aber ich bin von einem 15-Jährigen 20 Jahre weg, da bringt es nicht, nichts, wenn ich dem sage, ey, organisier doch mal ein cooles Konzert, so wie wir früher, ey, und dann gibt es auch ein Bier und hast du nicht gesehen, ja, und hier Rap und cool und Hip-Hop, ja, sondern ich muss, glaube ich, als jemand, der professionell Jugendarbeit macht, muss, glaube ich, immer auch zusehen, dass ich die Besuchenden meines Hauses, die Ehrenamtlichen, die Leute, die sich drauf einlassen, die Bock haben mitzuarbeiten, dass ich die ernst nehme. Und zwar in allem, was sie wollen. Und dass ich die auch vor die Wand laufen lasse. Und das mit denen aufarbeite. Ja? Oder dass ich auch sage, ich habe Vertrauen in euch, macht ihr mal, tut mal. Ich glaube, dann geht es mit noch Leuten, die am Start sind, die vielleicht auch gar nicht Teil dieser Gruppe sind.
Ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil natürlich meine eigene Jugenderfahrung, da waren die Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen diese Erwachsenen sozusagen. Da kannst du wahrscheinlich viel mehr zu sagen, wie sich das in den letzten 20 Jahren vielleicht auch verändert hat. Ne? Also,
ich hoffe, dass es sich verändert hat.
Ne? Also ob es, ich meine, so wie ich euch ja hier auch kennengelernt habe, ich meine, ich war jetzt schon öfters auch privat hier oder auch wegen Now Never Festival, habt ihr ja einen ganz anderen Zugang und eine ganz andere Arbeitsweise, die Leute auch hier einzubinden und nicht nur zu bespaßen und nicht nur irgendwie die Brettspiele rauszugeben und zu hoffen, dass kurz vor Feierabend ist für manche dasselbe, dass am besten alle Kids schon raus sind, ne?
Genau,
also,
dass man noch abschließen muss.
Ne, dass man nur noch abschließen muss, ne? Also hatte ich früher mehr das Gefühl, dass es so war, das Ding wird aufgeschlossen. Ich meine, klar konnte man mit den Leuten, die es geleitet haben, damals auch reden und dies, das. Vielleicht wollte man das auch gar nicht. Vielleicht, ja, keine Ahnung.
Also ich hoffe, dass ich da
ich
was
Ich komme ja nicht aus der Jugendarbeit.
Genau.
Ne, in dem Sinne. Ne? Ich habe mich ja sozusagen über Jugendkultur oder Subkultur selbst educated oder wie auch immer.
Jerry, wir haben im Jahr 2019 gemeinsam ein Festival organisiert. Das war auch so ein bisschen so der Start auch unserer privaten Freundschaft, unseres tatsächlichen Kennenlernens. Ich habe früher bei dir Platten gekauft, du konntest dich nicht an mich erinnern. Völlig egal. Wir haben dieses Festival organisiert. Da hast du ein bisschen mitbekommen, auch wie wir arbeiten. Wir haben das gemacht zusammen mit dem Stadtjugendring, mit dem Jugendamt zusammen, mit dem Ringlockschuppen hier in Mühlheim. Also es war ein Zusammenschluss aus vielen Einrichtungen und Behörden, Ämtern und so weiter, Verbänden, Jugendverbände. Und da hast du mitgemacht, obwohl du überhaupt gar nicht an irgendeinen Jugendverband angedockt bist. Du hattest ein bisschen was mit dem Ringlockschuppen zu tun, weil du da deine Garden Grooves gemacht hast. Da bist du reingekommen. Wieso hast du das gemacht?
Puh. Das Now or Never Festival war so ein bisschen die Idee, das als kleine Schwester, kleiner Bruder des Verden Open Airs, also beziehungsweise in vielen Städten gibt es halt Musikfestivals.
Ja.
So. Außer
umsonst und draußen.
Umsonst und draußen, genau. Außer wo?
In Mühlheim.
Kaff.
Außer in diesem Kaff. Genau.
Genau.
Na, und ich kann es halt einfach nicht sein lassen, ne? Solche Dinge mit zu initiieren. Ne? Also eigentlich war ja auch geplant tatsächlich, dass das Now or Never Festival halt jährlich oder zweijährig oder wie auch immer zu etablieren.
Ja.
Ne? Das haben wir bisher nicht gemacht. Kam jetzt auch Corona dazwischen, kamen auch noch ein paar andere Sachen dazwischen. Es ist für mich ist halt irgendwie wichtig, kulturelle Orte zu schaffen. Also das Kaff ist ja auch ein kultureller Ort.
Ja.
Das Now or Never wäre auch ein kultureller Ort für Leute, die was machen möchten. Ne? Und,
genau.
Und da war ja bei uns die Sache, dass wir ja viel mit eure Ehrenamtlichen hier aus dem Haus die komplett eingebunden haben. Mhm. Und es ja von der Struktur her eigentlich gar nicht so war, dass wir jetzt gesagt haben, das läuft so und so,
ja.
Sondern ich halt eher so aus meiner, man mich aus meiner Erfahrung fragen konnte, beziehungsweise wir so ein bisschen die Struktur halt vorgegeben haben. Aber trotzdem waren ja alle eigentlich gleichwertig.
Absolut. Ja. Also wir haben das, wer das nicht weiß, an euren mobilen Endgeräten oder Stereoanlagen zu Hause. Wir haben also mit locker 20 Ehrenamtlichen hier aus dem Haus und natürlich der Unterstützung von Ringlockschuppen, Jugendamt und so weiter, was ich gerade alles aufgezählt habe, haben wir also ein Festival organisiert, wo es schwerpunktmäßig um Live-Musik ging. Wir hatten als Headliner hatten wir Dexter am Start und Abramowitz aus Hamburg. Wir hatten Berlin Boom Orchestra Leute da. Wir hatten auch wirklich gute Künstler, Circus aus Münster und so weiter. Wir hatten Food Trucks, wir hatten die Skate Aid Mini Ramp, wir hatten Siebdruck-Künstler, die irgendwie Textilien bedrucken und so genau. weiter. Also, und das alles
auch als Werkstatt, also dass die genau. Leute auch selber Sachen machen können.
Genau, und das alles irgendwie auf dem Gelände vom Ringlockschuppen, von der Drehscheibe hier in Mülheim. Und leider, das war Anfang Mai, glaube ich, dieses Festival, und leider ist wettertechnisch was mich bescheiden.
Es war Winter.
Es war
irgendwie Winter. An diesem Tag war es Winter.
Genau, wir hatten irgendwie 11 Grad und Regen. Dafür war es aber ganz gut besucht. Es war umsonst und draußen und es war eigentlich ein ziemlicher Erfolg und vor allem war es ein Erfolg meines Erachtens, weil unsere Ehrenamtlichen unglaublich viel geleistet haben und unglaublich viel gelernt haben auch dabei, auch in dem ganzen Vorbereitungsprozess, im Nachbereitungsprozess zu sehen, was da für eine Arbeit hintersteckt. Ich würde das jederzeit wieder machen. Ich fand das ein unglaublich gutes, tolles Projekt. Nicht zuletzt, weil auch wir beide da nochmal uns irgendwie besser kennengelernt haben. Und das ist für mich tatsächlich so ein Beispiel par excellence, wie Jugendkulturarbeit eigentlich funktionieren sollte. Nämlich, es gibt Menschen, die geben Strukturen, Gelder und so weiter vor und sagen aber, worauf habt ihr Bock, was wollt ihr machen? Und ihr habt überall auf absoluter Augenhöhe ein Mitspracherecht. Es ist ein Teamgeschehen, was passiert. Und am Ende steht ein Produkt, steht ein Ergebnis, was ich sehen lassen kann. Und was einfach geil war. Ne? Mhm. So. Und das ist für mich einfach auch so ein Lichtblick, dass es auch offensichtlich Jugendliche gibt, dass es Hauptamtliche gibt, dass es das Jugendamt, den Stadtjugendring und so weiter gibt, die auch ein großes Interesse haben, sowas zu veranstalten, sowas zu realisieren. Und Also ich habe da unglaublich viel rausgezogen und auch selbst auch noch ganz, ganz viel gelernt und auch in diesem Zuge gemerkt, ich hätte, glaube ich, wenn ich das alleine gemacht hätte oder ich sag mal nur mit alten Menschen gemacht hätte, dann hätte das wahrscheinlich auch am Ende ganz anders ausgesehen. Und vielleicht wäre das auch in keinster Weise so cool geworden, nur weil ich denke, das und das könnte cool sein. Also auch wieder ein gutes Beispiel für lass uns nicht über Jugendliche reden oder uns Gedanken darüber machen, was Jugendliche cool finden, sondern lass uns mit Jugendlichen reden und Jugendliche fragen, was sie cool finden und denen auch die Möglichkeit geben, das auch umzusetzen, was sie cool finden. Und das fand ich gut. Du kannst es nicht sein lassen, Kulturräume zu schaffen, hast du gerade gesagt, du kannst es nicht sein lassen, da auch einfach deine Finger drin zu haben. Was wäre denn dein Plädoyer? Warum braucht es Jugendkulturarbeit? Warum braucht es Jugendkultur? Wieso sollten wir darauf ein Augenmerk legen? Wieso der ganze Kram?
Ja, damit Leute sich selbst ihre Träume erfüllen. Also selber Dinge zu machen. Das ist ja genauso, also bei dem Café ist es ja auch so, ne? Es gibt nicht viele Cafés in Mülheim. Also mache ich ein eigenes. Ne? Es war damals schon, ich meine, ich habe den Schallplattenladen mit 20 aufgemacht. Ne? Ich habe irgendwie meine Zivikohle gespart, habe von dem Tischler irgendwie das Angebot gehabt, dieses Ladenlokal zu übernehmen. So, es gab keinen Schallplattenladen in Mülheim, also mach ihn selbst. Und ich glaube, es sollte immer Leute geben, so wie uns, ne, die den Leuten ja die Möglichkeit geben, Sachen für sich zu machen. Ne? Mhm. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, also meine viele meiner Mitarbeiter im Café sind auch eher so Anfang 20 halt, ne, studentische Aushilfen, ne, dass die bei mir was mitnehmen, so, und von mir aus eine Kneipe oder ein Café gegenüber eröffnen und sich solche Sachen auch multiplizieren.
Ja.
Ne? Also, und nicht, ja, sich einfach irgendeinen Job suchen.
Ja. BWL studieren, weil man es so macht. No hate und no front. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Jerry, wir könnten stundenlang über dieses Thema reden und vor allem hätte ich total Spaß noch an stundenlanger Geschichtsstunde mit dir, was so früher in Mülheim ging, als ich irgendwie mit meinem Scout-Turnister zur Grundschule gelaufen bin, was da dann irgendwie ein paar Kilometer weiter am Kassenberg.
Ich war da noch gar nicht geboren.
Laura war noch gar nicht geboren und so weiter. Wir mit ein bisschen Blick auf die Zeit, Bingo. Wollen wir aber tatsächlich vielleicht uns diesem Hauptthema von heute so ein bisschen abwenden und ich würde mal einen kleinen Blick auf unsere anderen Kategorien werfen, denn Laura, so wie ich das mitbekommen habe, hast du auch noch was Kurzes mitgebracht für uns.
Das stimmt und das ist wirklich relativ kurz, glaube ich. Also ja, so weiß ich noch nicht genau.
Wir haben schon 51 Minuten hier.
Also oh aber, je.
Ja, das macht nichts. Die Leute haben ja Zeit im Lockdown.
Ja, ist ja Lockdown, genau. Bleibt zu Hause.
Wir haben ja immer einen kurzen theologischen Input und da wir heute einen Gast haben, wird es nur einen geben, der liegt heute bei Laura. Dafür darf ich gleich eine kurze Geschichte erzählen.
Oh ja, und ich habe heute keinen Song, sondern ihr beide habt einen Song mitgebracht. Und ich fange jetzt einfach mal an.
Hau raus.
Würde ich sagen. Ich habe überhaupt keine Geschichte oder sowas heute aus der Bibel, sondern ich habe mir überlegt, oder mich gefragt zu Hause, besteht die Bibel den Bechdel-Test? Jetzt denkt ihr euch, oder vielleicht einige, was ist das denn? Ich glaube, du weißt es. Wir haben es auch schon mal im Jugendhaus-Kontext damit gearbeitet.
Ja.
Der Bechdel-Test ist im Prinzip, also es ist kein wissenschaftlicher Test, aber es ist eine Möglichkeit, um Filme oder Serien oder auch Bücher in diesem Fall auf weibliche Charaktere zu untersuchen.
Hm.
Und zwar hat in den Mitte der 80er die Comiczeichnerin Alison Bechdel diesen Test in ihren Comics irgendwie mit eingebaut und seitdem wird der oft genutzt. Und den wende ich jetzt mit euch zusammen. Also ich habe mir überlegt, ich stelle einfach die Fragen. Der Test besteht aus 4 Fragen.
Ja.
Und also du bist ja relativ bibelfest. Mhm. Ich weiß nicht, Jerry, bist du bibelfest?
Oh.
Macht nichts. Und wir gehen den jetzt einfach mal durch.
Ja.
So, erste Frage.
Mhm.
Gibt es mindestens 2 Frauenrollen in der Bibel?
Ja.
Gut. 2. Frage. Haben diese Frauen Namen?
Ja.
Gut. Sprechen sie miteinander?
Ja.
Gut. Und jetzt kommt's. Sprechen Sie über etwas anderes als über Männer?
Ich kenne den Test, ja. Und jetzt muss ich mal schwerst überlegen. So ein paar Szenen, die mir einfallen. Maria und Martha sprechen über Jesus. Moses Mutter und die Amme oder so, glaube ich, ne, reden über Moses.
Ja, ich weiß das alles, weil ich habe jetzt natürlich gestern die komplette Bibel.
Du hast sie mal eben gelesen.
Ich habe den Bechdel-Test, ich habe den komplett, habe mir das alles notiert. Nein.
Also mir fällt jetzt gerade keine Situation ein.
Okay. Also die Bibel hat 66 Bücher,
ja.
Also bei den Katholiken 72. Was glaubt ihr denn, wie viele Bücher in der Bibel, die den Bechdel-Test bestehen?
Den kompletten?
Ja, also alle 4
keine
Fragen.
Ahnung.
Eins.
Eins, sagst du, okay. Mhm. Hast du auch noch einen Guess?
Ich schließe mich dem an.
Okay.
Der Jerry, der ist überfordert, der hat das AZ mitgegründet.
Ja, da muss
er jetzt nicht mit Theologie kommen.
Okay, pass auf. Also, es sind tatsächlich mehr, es sind 4.
Oh.
Aber es ist trotzdem wenig, ne?
Das, hast du eine Szene, die auch die 4. Frage des Bechdel-Tests besteht?
Ja, pass auf, das mache ich nämlich beim nächsten Mal, habe ich mir überlegt. Weil das nämlich, ja, habe ich mir jetzt genauso wie du einfach.
Ah.
Cheaterin. Nein, ich sag euch aber mal die Bücher. Und zwar Ruth, Tobit, Markus und Lukas.
Ah, okay.
Also 2 im Alten, 2 im Neuen.
Guck mal. Ich habe neulich den Herrn der Ringe geguckt und ich glaube, der besteht denn nicht.
Nein.
Ich habe den Herrn der Ringe auch neulich nochmal gelesen und er besteht ihn nicht.
Weißt du, welcher denn auch nicht besteht? Findet Nemo. Finde ich irgendwie immer witzig.
Ja. Harry Potter besteht ihn.
Ja, aber auch nicht jeder Teil.
Nicht jeder Teil, ne?
Glaube ich. Also bin ich jetzt gar nicht. Ja, wie auch immer, ihr könnt gerne den Bechdel-Test mal an eurem Lieblingsfilm.
Das ist total abgefahren, ne? Weil wenn man das nämlich kennt, sorry, ich grätsche jetzt total rein, aber ich muss es loswerden, seitdem du Bechdel-Test gesagt hast. Aber wenn man weiß, dass es diesen gibt, ne? Also bei mir war es so, ich gucke Serien und Filme und ich lese Bücher und so anders. Komplett anders.
Und genau das will der Test auch, glaube ich,
genau.
Schaffen. Also ich möchte auch das jetzt nicht so stehen lassen, sondern ich muss euch einfach mal die Kritik zum Test sagen, weil ich habe schon am Anfang gesagt, es ist halt kein wissenschaftlicher Test. Hm. Das ist auch kein Instrument, und das ist ganz wichtig, das zu sagen, um irgendwie Sexismus oder Diskriminierung darzustellen oder aufzuzeigen, weil das kann ja einfach mit diesen 4 Fragen nicht leisten.
Ja.
Der kann halt, es ist ein erster Schritt, um aufzuzeigen, wie Frauen in Filmen, Büchern und so weiter repräsentiert sind oder auch unterrepräsentiert sind.
Ja.
Und der ist halt nicht zuverlässig, denn wenn man jetzt den Test macht anhand eines Films und in dem Film sprechen die 2 Frauen, die auch Namen haben, nur über Schminke, dann haben die also ist der Bechdel-Test bestanden.
Ja, richtig.
Und,
oder über Kochen und Backrezepte.
Ja, genau.
Oder so.
Oder Mode oder was weiß ich.
Ja, ja.
Ne? Also, aber ich finde, das ist ein total guter Maßstab oder so ein erster Schritt, um sich mit dem Thema irgendwie auseinanderzusetzen.
Um da so ein bisschen so ein Gefühl für zu kriegen, ein bisschen
ganz
sensibel
genau.
zu werden. Ne?
Also bei Filmen ist es wirklich extrem. Hm. Also ich glaube, das sind, weiß ich nicht wie viel, also unter 10% irgendwie, die denn bestehen von den Filmen, die irgendwie, keine Ahnung, die großen Preise kriegen.
Ja.
Aber so, es ist einfach eine schöne Möglichkeit, um in dieses Feminismus-Sexismus-Thema einzusteigen. Und ich glaube, es zeigt jetzt auch, dass 4 Bücher bestanden haben, macht zumindest an dieser Stelle deutlich erstmal, von wem die Bibel geschrieben ist.
Für wen.
Und auch für wen, genau.
Genau.
Von wem und für wen.
Und in welcher Zeit.
Ganz genau. Obwohl man dann ja auch sagen muss, also Frauen gab es ja schon immer. So.
Ja, ja.
Und das, ne, und das, genau, das wollte ich mit dem Test irgendwie aufzeigen.
Spannend,
genau,
finde ich cool.
Und ich habe mir dann überlegt, diese 4 Bücher, da gucken wir mal rein.
Gerne.
So.
Also Markus und Lukas bin ich auch recht fit, aber Tobit und
ja, genau, da muss ich
Ruth,
auch selber nochmal.
Hast du gesagt, hui, da bin ich, muss ich sagen.
Also bei Ruth weiß ich, was da abgeht,
hab
aber.
Ein bisschen gepennt in der Uni.
Ja, gut. Also wenn wir Ruth machen, dann werdet ihr merken, warum ich mich da schon ein bisschen auskenne. Kleiner Spoiler. Aber genau. Mach den Bechdel-Test mal zu Hause.
Kanntest du den Bechdel-Test, Jerry?
Nein, tatsächlich nicht.
Dann viel Spaß mit Netflix und Amazon Prime und so demnächst. Und dem nächsten Roman, den du liest. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Fand ich, find ich
ist
sehr,
cool,
sehr cool,
ne?
Finde ich richtig cool.
Ja.
Finde ich auch cool. Finde auch gut, dass du direkt gesagt hast, wo auch die Kritikpunkte liegen und ne, was irgendwie auch schwierig ist vielleicht. Ich habe, weil es mir aufgetragen wurde und weil es das Gesetz so will, habe ich eine kleine Geschichte aus der Arbeit mitgebracht und ich habe lange überlegt und dann habe ich überlegt, nein, es macht ja total Sinn, vielleicht eine Geschichte zu nehmen, die auch ein bisschen zu unserem Hauptthema passt. Und deswegen möchte ich eine kurze Geschichte vom Now or Never Festival erzählen.
Das war nämlich beim theologischen Thema ein bisschen schwierig.
Ja, das ist ja auch völlig okay. Beim Now or Never Festival, es gibt viele Erinnerungen, die ich habe. Auch viele wunderschöne Erinnerungen, auch einige nicht so schöne Erinnerungen, wie es so ist, wenn man so ein Riesenprojekt hat. Ich fand es Eine kurze Geschichte möchte ich erzählen. Und zwar, wir hatten im Ringlock-Shoppen drin, hatten wir den Backstage-Bereich aufgebaut für die Künstlerinnen und Künstler. Nachdem wir dann also die ganzen Stage-Rider und Bühnenanweisungen und so aufs Genaueste studiert hatten, was denn die Künstlerinnen und Künstler gerne zu essen und zu trinken haben wollen und was die so verlangen und so weiter. Und wir hatten dann da alles aufgebaut und alles schön gemacht und hübsch gemacht. Und einer unserer Ehrenamtlicher, der ein großer Fan von Dexter ist, von dem Rapper und Producer, Beat-Producer, ne, und Rapper Dexter, der hatte die Aufgabe, Dexter im Hotel abzuholen. Und der hat auch andere Bands vom Bahnhof abgeholt oder ne, so. Der war so ein bisschen für die Taxi-Infrastruktur zuständig. Der ist also mit unserem Gemeindebus immer hin und her gefahren und dann hat er Dexter abgeholt. Und das ist ein Ehrenamtlicher, der manchmal, ich habe ihn sehr, sehr lieb und er weiß das auch, dass ich ihn sehr, sehr lieb habe und auch erhaben über jeden Zweifel lieb habe. Manchmal steht er auch so ein bisschen über den Dingen und ist ziemlich cool mit vielem und lässt sich nur schwer beeindrucken. Aber als dann hieß, ey, kannst du mal eben Dexter abholen, habe ich so ein Funkeln in seinen Augen gesehen. Und ich glaube, er hat das wirklich, wirklich gerne gemacht und fand das richtig, richtig cool. Also ich hätte es auch total cool gefunden, irgendeinen Künstler abzuholen im Hotel, den ich einfach komplett feiere. Das wäre für mich ein super Fanboy-Moment gewesen. Ich glaube, das war es für ihn auch. Und dann kam er wieder und dann habe ich natürlich auch so ein bisschen Daddy-mäßig gefragt, und wie war es?
Und
da hatte er echt nicht so Bock drauf, genau diese Frage irgendwie gestellt zu bekommen und hat das dann so ein bisschen, ja, mein Gott, ist ja ein netter Kerl, Felix und so, ja, wir sind ja so, alles klar, easy, ne? Und das fand ich aber trotzdem deswegen so erzählenswert. Es geht mir gar nicht darum, wie der Ehrenamtliche tickt oder so, sondern es geht mir darum, dass ich mir in dem Moment gedacht habe, boah, ey, was bist du eigentlich für ein privilegiertes Arschloch, Simon, dass du so einen geilen Job hast, dass du Menschen sowas ermöglichen kannst, in irgendwie im Kontext deines Tuns und deines Schaffens.
Nicht nur die zu sehen, sondern die abzuholen.
Ja, die abzuholen und einfach Teil dessen zu werden. Ja. Also das ist vielleicht auch einfach ein gutes Beispiel für, wie ist dieses ganze Festival auch gelaufen. Nämlich, wir brauchen auch die Hilfe der Teenager, der jungen Erwachsenen, der Ehrenamtlichen, der Mitarbeitenden und so weiter, um das auch hier alles möglich zu machen. Und dann direkt so eine extrem coole Aufgabe, den Headliner abzuholen und den zur Venue zu fahren. Ich erlebe das immer noch als einen voll geilen Moment für mich, als denjenigen, der ihm das quasi in Anführungszeichen ermöglicht hat. Und da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Und das war für mich einer so der herausstechenden Beispiele für, boah, das war ein voll gelungenes Festival. Das war voll geil. Ich weiß nicht, Jerry, ob du dich erinnerst oder ob du das damals mitbekommen hattest.
Ja, ja.
Und so und von diesen Situationen gab es halt ganz viele. Und das fand ich einfach sehr, 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 sehr nice und sehr cool und sehr erzählenswert. Ja, das wollte ich mitgeben, diese kleine Geschichte.
Danke.
Sehr gerne. Wir haben noch eine letzte kurze Kategorie. Ihr habt alle gehört, dass wir endlich unsere Playlist bei Spotify ins Leben gerufen haben.
Ich wollte gerade noch mal fragen.
Oase Podcast Musik. Und es ist gute Tradition in diesem Podcast. Immerhin ist es schon die vierte Folge, deswegen, und wir haben den zweiten Gast hier. Deswegen kann man schon von Tradition sprechen, dass auch der Gast einen Song mitbringt, den wir in diese Playlist mit reinpacken. Und deswegen, Jerry, haben wir dich gebeten, dir einen Song auszusuchen, der in irgendeiner Weise irgendwie für dich mit dem Thema Jugendarbeit oder Jugendkultur oder was auch immer zu tun hat. Und jetzt möchte ich gerne wissen, oder wir möchten gerne wissen, welchen Song du uns mitgebracht hast.
Also tatsächlich hat er mit Jugendarbeit und Jugendkultur an sich gar nichts inhaltlich zu tun, sondern eigentlich eher mit der Hoffnung, dass diese schreckliche Pandemie irgendwann vorbeigeht.
Okay.
Und deshalb habe ich DJ Jesse Jeff und The Fresh Prince Summertime mitgebracht,
okay,
weil ich einfach Bock auf einen geilen Sommer habe, die Maske irgendwann abzulegen und einfach mit meinen Freunden wieder barbecue-mäßig, Veggie-barbecue-mäßig natürlich chillen zu können, auf einer Wiese sein zu können.
Bei dir vom Café abzuhängen vielleicht.
Einfach wieder zusammen zu sein, ne? Mit Leuten. Und das Lied ist von 91, also es ist so die Zeit, wo ich mich auch so langsam von meinem Stadtteil emanzipiert habe. Also wir fingen da alle irgendwie an damals mit Hip-Hop und Rap und so. Und das ist so ein Zusammenkommen-Lied für mich. Und ich glaube tatsächlich bei Facebook und vielleicht sogar bei MySpace damals war es immer so ein Lied, was ich irgendwie im Januar, Februar schon gepostet habe. Summertime. Ne?
So nach dem Motto, Freunde, dauert nicht mehr lange.
Dauert nicht mehr lange, komm. 4 Monate, die Tage werden schon länger und einfach den Sommer genießen.
Ach, wie schön.
Das wäre schön dieses Jahr.
Nice. Packen wir gerne in die Playlist. Ich habe ja auch schon zugesagt, dass wenn das alles wieder geht, ach, was ich da schon alles zugesagt habe, aber eine Sache steht, ich komme mit so vielen Jugendlichen, wie geht, bei dir im Café vorbei und wir hauen die Gutscheine auf den Kopf, die wir haben noch von dir. Und das wird bestimmt ein lustiger Tag und ein lustiger Abend. Vielleicht machst du da ein bisschen länger auf.
Gerne. Tag,
vielleicht muss ich den aber vorher für Bagels schon auf den Kopf
haben. Ja, dann musst du Bargeld mitnehmen.
Das ist gar kein
Problem. Das ist gar kein Problem. Ich habe auch noch einen Song mitgebracht, um für die Playlist. Und zwar, ich habe gestern noch mit Jerry telefoniert und hatte ihn gebeten, bring uns doch bitte einen Song mit. Und da hat Jerry angefangen, Let There Be Rock von Tokotronic zu singen. Das haben sich die Jugendlichen selbst aufgebaut. Und dann ist mir eingefallen und aufgefallen, dass ich diesen Song bestimmt 10 Jahre nicht mehr gehört habe. Und habe ich den angemacht. Und seitdem habe ich einen Ohrwurm von diesem Song. Und der Janis, unser Praktikant, der arme Kerl, musste den in so eine Dauerschleife so 4, 5, 6 Mal auf volle Breitseite mega laut ins Maul reinhören. Und dann ist mir aufgefallen, dass das eigentlich ein Song ist, den ich, weil ich Tokotronic ewig lange Zeit total ätzend und nervig fand, ich konnte das nicht hören, ich konnte es nicht ertragen. Wenn jemand Tokotronic damals gehört hat, als ich so, ich sag mal so zwischen meinem 17. und 25. Lebensjahr oder so, habe ich den Raum verlassen, ne? Weil ich das so nervig und so ätzend und so aufgesetzt fand. Und gestern habe ich diesen Song gehört, weil irgendwie, ich habe ihn halt einfach ewig lange nicht gehört. Und dann fand ich den sehr berührend und sehr schön, tatsächlich. Und es ist ein geiler Song. Und auch inhaltlich finde ich den sehr, sehr cool. Und ich glaube, dass der tatsächlich zum heutigen Thema irgendwie passt. Und deswegen habe ich den mitgebracht. Auch so ein bisschen, um den Jerry zu ärgern. Aber weil ich auch finde, der darf gerne in diese Playlist rein. Tokotronic, Let There Be Rock. Hört ihn euch an. Ich finde ihn, also er weckt in mir so Coming-of-Age-Gefühle, die ich sowieso ganz häufig habe, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr in dem Alter bin. Und irgendwie glaube ich, dass wenn ich die Playlist zu Hause anmache und da läuft dann Tokotronic, Let There Be Rock, dann freue ich mich darüber. Und wenn er hier im Jugendhaus läuft, hoffe ich, dass mir die Jugendlichen auf den Sack gehen und sagen, ich verlasse sofort den Raum, weil Tokotronic ist so ätzend. Oder die sagen, boah, ist ja eigentlich doch ein ziemlich cooler Song. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall habe ich ihn heute mitgebracht. Es ist kein Freizeitsong, es ist auch kein Andachtssong oder irgendwas oder kein alter Jugendhaus-Klassiker. Es ist was ganz Neues. Und
das ist ja auch egal, die Kategorie ist ja Songs aus der Arbeit. Also
genau,
das kann
genau.
Ja alles sein.
Und ich verbinde diesen Song jetzt mit der Arbeit. Ich habe gestern, als ich den Song gehört habe, dann, ich glaube zum 5. Mal oder so, habe ich zum Janis, unserem Praktikanten, gesagt, ich werde mein Leben lang nicht verstehen können, wie erwachsene Menschen Jugendliche nicht ernst nehmen können und nicht auf der Seite von Jugendlichen sein können. Und das war so ein dahergesagter Satz und das war meine erste Assoziation bei diesem Song. Und ich habe gemerkt, das ist ein Grundsatz meiner Arbeit. Und da stehe ich komplett hinter. Und da bin ich so überzeugt von, ich glaube, ich mache ganz viel falsch und ich mache ganz viel vielleicht auch nicht so, wie man es machen sollte oder ich habe ganz viele Ecken und Kanten und ganz viele Fehler und so weiter. Aber ich glaube, was ich immer tue, ist Jugendliche ernst nehmen und immer auf der Seite von Jugendlichen zu sein und ein überhaupt nicht aufgesetztes Verständnis für Verhalten und für Themen von Jugendlichen zu haben, zu sein. Ich weiß nicht mehr, wie der Satz angefangen hat. Egal. Und irgendwie fühle ich mich da in dem Song zu Hause. Deswegen ist es ein Song aus der Arbeit für mich. So, Tokotronic, Let There Be Rock.
Hören wir uns bestimmt gleich an, ne?
Ja, glaube ich auch. Allein schon, um den Jerry zu ärgern. Sehr schön. Laura, du hast die Anmoderation gemacht, deswegen gebührt dir auch die Abmoderation.
Ja, okay. Herzlichen Dank für die zwei Songs. Ich höre mir die heute noch an, beide. Mhm. Und ja, jetzt ist Lockdown, das heißt, wir haben ordentlich Zeit, neuen Content für euch zu machen.
Nächste Woche.
Nächste Woche kommt direkt wieder eine neue Folge. Dann schauen wir mal, ob mit oder ohne Gast. Und haltet die Ohren steif, ärgert euch nicht. Genau. Bleibt zu Hause, bleibt gesund.
Jerry, vielen Dank für deine Zeit, für dein Kommen,
ja, gerne.
Für deine Bereitschaft. Wir drücken ganz feste die Daumen für dein Café. Also ich will gar nicht so dämliche Schleichwerbung machen, deswegen mache ich jetzt aufs Maul Werbung. Geht ins Kaff und geht da essen und trinken. Ist nämlich total lecker und total schön. Und ich bin sehr froh, oder ich denke, wir sind sehr froh, dass du hier gewesen bist. Und wir hören jetzt die Songs an und räumen dabei ab. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Und deswegen auch von mir bis dahin, bleib gesund, bleib zu Hause, bleib klug und mach das Beste draus. Oder?
Bis dahin.
Haut rein, ihr Lieben.
Ciao.
Tschüss.